Deutschlandfunk, Information und Musik.
Feiern, shoppen, ins Kino gehen oder ins Restaurant. In China ist all das schon seit Monaten wieder möglich. Während Deutschland und andere Länder weiter mit dem Coronavirus ringen, hat China die Pandemie recht gut im Griff, so scheint es zumindest. Und so steht auch einem politischen Großereignis wie dem Nationalen Volkskongress nichts im Wege, der kommende Woche beginnt. Wie jedes Jahr treffen sich etwa 3000 Delegierte aus ganz China in Peking, allesamt Unterstützer der Staatsführung. Auf dem Treffen wird es vor allem um die wirtschaftliche Ausrichtung des Landes gehen. Außerdem wird sich die Parteiführung vermutlich auch für ihre gelungene Pandemiebekämpfung feiern lassen. Sebastian Heilmann ist Sinologe und Inhaber des Lehrstuhls für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität in Trier. Und ihn habe ich zuerst mal gefragt, ist die Pandemie denn tatsächlich so gut eingedämmt, wie es von offizieller chinesischer Seite gern dargestellt wird?
Nach allem, was wir wissen und an Informationen haben, ist es tatsächlich so, dass die chinesische Gesellschaft weitgehend frei von Ängsten gegenüber dieser Pandemie jetzt sich neu beleben kann und deswegen auch dieser Volkskongress stattfinden kann. Das heißt, dass wir auch mit allen Informationen, die wir anders anzapfen können, also informelle Kanäle, wirklich bestätigen können, dass die Infektionsgefahr in China sehr, sehr gering ist und die auch lokale Ausbrüche unter Kontrolle haben.
In Deutschland diskutieren wir ja gerade darüber, wie mehr getestet und schneller geimpft werden kann. Welche Rolle spielen Tests und Impfungen bei der Virusbekämpfung in China?
Ja, getestet wird ständig, wenn irgendwelche Verdachtsmomente aufkommen, wenn also irgendwelche plötzlich Einzelfälle in etwa Zollabfertigung oder in Häfen auftreten, dann werden wirklich ganze Viertel, ganze Belegschaften und Stadtviertel dann durchgetestet. Das ist also so, dass das ein hochorganisiertes, im Grunde Kampagnensystem ist in China. Wir müssen das schon so uns vorstellen, wenn dann was passiert, richten die alle Kräfte auf eine Sache, auf die Testung, und da wird Tag und Nacht getestet. Das ist die Stärke, denke ich, auch in der Eindämmung, die China erreicht hat innerhalb des letzten Jahres. Die Schwäche ist tatsächlich etwas überraschend. Die Notwendigkeit für Impfungen ist in China viel geringer, dadurch, dass es nicht pressiert. Wir haben also wenig Fälle und bis jetzt ist tatsächlich der Anteil der Geimpften in China ist keineswegs eindrucksvoll. China hinkt da im internationalen Vergleich zurück. Einfach erstens, weil es nicht nötig ist. Es ist ja keine Infektion wirklich virulent. Und das andere ist, die chinesischen Impfstoffe sind nicht so effektiv, nach dem, was wir wissen, wie die Impfstoffe, die wir im Westen zum Teil zur Verfügung haben.
Wie sieht es aus mit der Nachverfolgung von Kontakten? Wir hören ja immer mal wieder von diesen vielen Apps, mit denen chinesische Behörden wirklich Kontakte und Bewegungen der Menschen kontrollieren, und zwar in einem Maße, das hier in Deutschland undenkbar wäre. Wie hoch ist also vielleicht der Preis, den die Menschen in China auch zahlen müssen?
Das ist ein lückenloses System. Also dieses System in China, dieses autoritäre System hat sich verbündet, vereint mit diesen digitalen Überwachungstechnologien. Und das heißt, da wird alles ausgefahren, was es gibt. Da gibt also wirklich alle Transaktionen finanzieller Art, Bewegungsprofile, natürlich die Funkzellen bei Handys. All das wird vereint sozusagen, um diese wirklich individuellen Datenprofile zu gewinnen, die dann auch zur Pandemiebekämpfung genutzt werden können. Wir müssen uns also schon vorstellen, dass wir da ein digitales Überwachungssystem haben, was immer kompletter, immer raffinierter wird und von dieser staatlichen Führung natürlich auch für andere Zwecke eingesetzt werden kann. Das ist wirklich eine digitale Diktatur, die wir dort sehen. Und das hat sich in der Pandemie als hilfreich erwiesen, ist aber natürlich mit Blick auf politische Freiheiten ein Riesenproblem aus westlicher Sicht sowieso.
Wie geht es China heute wirtschaftlich, über ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie?
Nein, das ist, denke ich, im Vergleich klar, wer da früher rauskommt aus der Pandemie, dem geht es wirtschaftlich dann schnell besser, weil es natürlich Nachholeffekte gibt. Und insofern ist China wieder momentan so die Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft. Deutschland im Export profitiert sehr stark davon. Das sehen wir auch in den Zahlen der großen deutschen Unternehmen, zum Teil auch der Maschinenbauer. Es ist also jetzt schon so, dass China da einen Vorsprung hat und den auch nutzt, indem es investiert jetzt schon in neue Infrastrukturen und in neue Pläne für Technologie, auch für Umwelt und so weiter. Das ist schon so, dass wir noch, wenn man so will, im Sumpf stecken, während China schon im T-Shirt davon sprintet.
Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat gerade verkündet, dass man die Armut besiegt habe. Es gäbe in China nun keine Menschen mehr, die in absoluter Armut leben müssten. Und er nannte das ein historisches Wunder. Was ist davon zu halten?
Das war natürlich eines der wichtigsten Ziele der Kommunistischen Partei, die Armut zu beseitigen. Also wirklich, es geht tief in die Geschichte der Kommunistischen Partei vor 100 Jahren jetzt. Das ist sozusagen der große Bogen, der gespannt wird, weil ja der Geburtstag der Kommunistischen Partei jetzt in diesem Jahr ansteht. Der wird auch gefeiert werden. Wir haben natürlich viel erreicht sozusagen. Also aus der chinesischen Sicht wurde viel erreicht dadurch, dass die Wirtschaft so schnell gewachsen ist und viele Leute mitgenommen hat. Ne? Dabei durch dieses Wachstum, was Einkommen angeht, auch Vermögen angeht. Wir haben aber in China sehr in dem offiziellen im statistischen System eine sehr niedrige Schwelle für die absolute Armut. Das heißt, letztlich ist es so, dass diese Armutsbekämpfung erfolgreicher aussieht nach chinesischen Schwellenwerten, als sie etwa aussehen nach den üblichen Bewertungen der Weltbank. Das ist also schon auch ein bisschen wie immer natürlich auch ein statistisches Spiel und auch ein bisschen ein Trugbild, weil viele in China immer noch natürlich kämpfen mit absoluter Armut. In vielen Regionen gibt es viele, die zurückfallen, wenn sie keine staatlichen Mittel mehr bekommen. Das heißt, wir müssen da weiterhin genau hinschauen und das kritisch sehen. Aber insgesamt ist klar, dass China durch diese ganzen wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte wirklich hunderte Millionen Menschen aus dieser Armut befreit hat. Und ich kann das auch selbst bezeugen in gewisser Hinsicht, weil ich in den 80er Jahren in China gelebt habe, das erste Mal für mehrere Jahre. Und ich kann Ihnen sagen, da war die Armut sichtbar und greifbar und wirklich in einer drastischen Form in vielen Landesteilen. Und es ist schon bemerkenswert und auch bedeutend historisch, dass in dieser Schnelligkeit tatsächlich beseitigt werden konnte.
Am Freitag beginnt der Nationale Volkskongress, auf dem auch der nächste sogenannte Fünfjahresplan verabschiedet werden soll, also der Plan für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Chinas bis 2025. Was steht drin in diesem Plan?
Ja, es geht jetzt wirklich um die Langfristziele und da ist spannend, denke ich, aus der westlichen Sicht, dass China ein neues Entwicklungskonzept vertritt, was sehr stark auf Eigenständigkeit, Technologieführerschaft, aber auch Technologieunabhängigkeit gegenüber dem Ausland zielt. Das heißt, dieses Ziel, ja, 2025 ist das Jahr, in dem China auf sehr vielen bisher noch eher schwächeren Bereichen, in diesen Bereichen eigenständiger wird, unabhängiger wird vom Westen. Das bezieht sich auf Halbleiter, es bezieht sich zum Teil sogar auf Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelproduktion. Das alles steht da drin, aber natürlich auch die Schritte zur Umweltverbesserung und zur Förderung von Umwelttechnologien auf breiter Front. Das heißt, letztlich wird dieser Fünf-Jahr-Plan der Indikator dafür sein, dass China wirklich zum Zentrum der Weltwirtschaft wird und das unabhängig von westlichem Einfluss und von westlichem Druck erreichen will. Das ist sehr spannend, das ist sehr bedeutsam, weil natürlich auch alle westlichen Gesellschaften und Unternehmen, die mit China Geschäfte machen, davon betroffen werden.
Und was könnte das dann langfristig gesehen bedeuten? Also Xi Jinping hat sich ja darüber hinaus auch ein sogenanntes Jahrhundertziel gesteckt. Bis 2049 soll China eine modernisierte sozialistische Gesellschaft werden. Wie genau könnte dieses China aussehen?
Das wird früher kommen als 2049. Also wenn die jetzigen Modelle tragen, wird China noch in diesem Jahrzehnt die USA als größte Volkswirtschaft der Erde ablösen. Und wenn nichts ganz Grobes dazwischen kommt, jetzt an Katastrophen oder an politischen inneren Zusammenbrüchen, heißt das, dass wir damit rechnen müssen, dass sich das ganze Gewicht, die Macht auch in der Weltwirtschaft und Weltpolitik immer stärker veröstlicht, immer stärker nach Osten verschiebt. Und die meisten Europäer, auch Amerikaner, sind noch nicht richtig, glaube ich, im Bilde, was das bedeutet, dass wir schon mitten in diesem chinesischen, asiatischen Zeitalter sind und dass wir uns darauf auch einstellen müssen. Und es kann sehr unangenehm werden, wenn China mit einem autoritären System weltweit ausgreift, dann wird es sehr schwierig werden für freiheitliche Gesellschaften, sich zu behaupten. Ne? Vor allem, wenn man da dem nichts entgegensetzt. Also wenn die Europäische Union etwa keine eigene Strategie entwickelt, um dem entgegenzuwirken und selbst wieder stärker zu werden, sich selbst wieder zu erneuern. Das sind große Fragen, die wir haben. Das heißt, mit Blick auf diese Perspektive 2049 müssen wir sagen, wenn China dann die bestimmende, wirklich weltweit, global bestimmende Macht ist, dann wird es Folgen haben auch für unsere Gesellschaften und für unsere politischen Systeme. Es wird sehr schwierig sein, da bin ich ziemlich sicher, freiheitliche Systeme zu behaupten, wenn China weltweit die eigene Macht und die eigenen Ordnungsvorstellungen verbreitet.
Kommende Woche beginnt in China der Nationale Volkskongress. Wo steht das Land gut ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie und wie dürfte es sich in den kommenden Jahren entwickeln? Das war die Einschätzung des Sinologen Sebastian Heilmann von der Universität in Trier.